Ich bete noch einmal. Jesus, ich danke dir dafür, dass es wirklich Grund gibt, dich anzubeten, dass es wirklich Grund gibt, mit dir zu reden, mit dir zu leben, weil du so ein lebendiger Gott bist. Das fällt uns vielleicht nicht so schwer, wenn es uns gut geht. Es wird schon schwieriger, wenn wir in Problemen stecken, vielleicht auch so Schicksalsschläge zu verarbeiten haben. Ich denke gerade an die Betroffenen, an die Familien von diesem Flugzeugabsturz. Das hat uns alle bewegt. So ohnmächtig waren diese Menschen da in ihrer Situation und so ohnmächtig sind wir auch, wenn wir es beobachten. Ich möchte dich bitten, dass du Trost schenkst in diesem Leid und dass du uns begegnest in diesem Gottesdienst, Herr. Amen. Heute Teil 3 dieser Predigtserie, worauf wir Wert legen. Also ich mache keinen Rückgriff mehr, weil das kann man sich alles anhören im Internet, deshalb mache ich das nicht. Heute sind die letzten drei Werte dran, die wir so mal aufgeschrieben haben vor einigen Jahren. Das eine ist Barmherzigkeit, dann das zweite zeitgemäße Ausdrucksform und Großzügigkeit. Da haben wir gesagt, das ist uns echt wertvoll, das möchten wir gerne in unserer Gemeinde hochhalten. Und als ich das so aufgeschrieben habe, dachte ich, naja, wer hätte vorher diese 9 Werte aufzählen können? Wer kann das jetzt außer mir? Also ich kann es inzwischen, aber wer sonst? Ich weiß es gar nicht genau. Aber als wir das so aufgeschrieben haben, muss ich ja schon zugeben, da waren mir so manche Zusammenhänge, so wie ich das dann auch mal dargestellt habe hier, dass da eigentlich 3 richten sich nach oben, 3 so für unser Verhalten untereinander und 3 für die Menschen, mit denen wir sonst zu tun haben. Das war mir alles gar nicht so bewusst und mir war auch nicht so ganz klar, was die Worte alles bedeuten. Wir haben bei uns, das ist so richtige Klolektüre, ich sag mal, wie es ist, so einen kleinen Duden liegen. Wir sind ja eine sehr belesene Familie, da macht man das. Und Wortfriedhof heißt das. In diesem Buch sind nur Wörter, die vom Aussterben bedroht sind. Und jetzt kann es natürlich für mich ein Eigentor sein, das ist mir schon klar. Aber ich mache mal einen kleinen Test, ob ihr die noch kennt. Zum Beispiel Gespons. Weiß jemand, was das ist? Gespons, aber ich weiß gar nicht, ob ich es richtig ausspreche. Wo hast du denn dein Gespons gelassen? Deine Ehefrau. Steht hier, ich habe das nur vorgelesen. Mich trifft keine Schuld. Oder weiß jemand, was Lucht ist? Die Lucht? Die Lucht, nicht Luft. Luft weiß ich auch. Lucht. Lucht, nicht der Ehemann. Lucht, das hat man früher. Norddeutsch steht hier übrigens extra. Ich dachte, das kann ich hier mal bringen. Dachboden. So geht uns das vielleicht manchmal. Wir freuen uns auch manchmal, wenn wir in der Zeitung so Wörter lesen, die man eigentlich gar nicht mehr gebraucht. So, dann ist das irgendwie immer schon fast schön, wenn man sie findet. Aber in diesem ganzen christlichen, kirchlichen Bereich, da gibt es ja auch so Wörter. Und es ist einem manchmal gar nicht bewusst, dass wir gar nicht wissen, was das bedeutet. Zum Beispiel Barmherzigkeit. Wissen wir alle, oder? Barmherzigkeit ist klar. Mal gucken. Also mein erster Punkt heute ist Barmherzigkeit. Wir achten auf die Nöte unserer Mitmenschen. Wir helfen ihnen mit Tat und Wort. So haben wir das aufgeschrieben als einen Wert unserer Gemeinde. Das ist uns richtig wichtig, könnte man sagen. Barmherzigkeit, das Erste, was mir dazu einfiel, war natürlich der barmherzige Samariter. Also was soll einem sonst dazu einfallen, wenn ich diese Beispielgeschichte, die Jesus den Schriftgelehrten erzählt, Theologen, die darauf achteten, dass das Wort Gottes genug Beachtung findet. Das war deren Aufgabe. Und wenn man sich diese Beispielgeschichte, die Jesus erzählt, etwas genauer anschaut, so das Vorher und das Hinterher, dann sieht man, dass eigentlich eine andere Ausgangsfrage im Raum stand. Die erste, also der Ausgangspunkt, war die Frage nach dem ewigen Leben. Da kamen also Schriftgelehrten zu Jesus und eigentlich wollten sie ihn reinlegen. Das war die Absicht. Heute legen wir Jesus rein. Und dann haben sie gesagt, sag mal Jesus, wer bekommt eigentlich ewiges Leben? Und Jesus, so stelle ich mir das immer vor, wenn ich in der Bibel lese, guckt sie an und sagt, naja, ihr seid die Theologen, guckt nach, was im Wort Gottes steht. Und dann sagen sie, naja, wer Gott liebt, von ganzer Seele, mit ganzer Kraft, mit allem, was er hat. Und den Nächsten auch. Sagt Jesus, prima, richtig, mach das. Dann habt ihr ewiges Leben. Aber das fanden die nicht so gut. Das war mit dem Reinlegen, das hat nicht so gut geklappt. Und dann setzen sie nochmal nach. Ja, Jesus, aber wer ist denn bitte schön der Nächste? Und dann, der Nächste oder der, dem ich helfen soll. Und dann erzählt Jesus die Geschichte vom barmherzigen Samariter. Ein Mann geht von Jerusalem nach Jericho, andersrum. Ist, glaube ich, aber auch egal bei der Geschichte. Und dann wird er von Räubern überfallen, halb totgeschlagen, alles weggenommen und er liegt am Wegesrand und er droht zu sterben. Wirklich schlimm verletzt. Und dann kommt da ein Priester vorbei und übersieht ihn. Oh, gar nichts gesehen heute. Und geht vorüber. Ein Levit kommt und ebenso gar nicht darauf geachtet. Und dann kommt ein Samariter, ein Ausländer. Jemand, mit dem man nicht spricht. Jemand, den man eigentlich gar nicht beachten darf. Nicht grüßen. So war das Verhältnis zwischen Juden und Samaritern. Und der sieht den da liegen und es jammerte ihn. Das ist eine schöne alte Übersetzung. Es jammerte ihn. Und er hilft ihm. Er versorgt ihn. Der macht sich dreckig. Kniet, wischt die Wunden sauber. Bringt ihn in ein Hotel oder Pension. Bezahlt im Voraus so lange, bis er gesund ist. Und wenn das nicht reicht, dann komme ich wieder und dann zahle ich dir den Rest. Zeit, Geld und Einsatz hat er geliefert. Und dann fragt Jesus, was meint ihr, wer war diesem Mann am nächsten? Wer hat ihn als Mitmensch behandelt? Und dann sagen die Schriftgelehrten natürlich, ja, das war auf jeden Fall der Mitleid mit ihm hatte. Die sagen noch nicht mal der Samariter. Das sagen die gar nicht, sondern ja, der da, der Letzte mit der Aufzählung. Und dann sagt Jesus, ja, dann geh und mach das ebenso. Das hatten wir schon mal, ne? Also jetzt nochmal das Gleiche wie vorhin. Dann geh und mach das ebenso. Und dann ist das vorbei mit dem Jesus reinlegen. Hat nicht geklappt. Dann gehen sie weg von Jesus. Eine tolle und bekannte Geschichte. Mit ihr begründet man ganz häufig, dass das Allerwichtigste ist, dass man gut zu den Menschen ist und ihnen hilft. Nächstenliebe. Das ist vielleicht so der Ursprung der Nächstenliebe, die so verankert ist in unserer Gesellschaft. Das ist ja auch gut, dass das so ist. Aber zwei Dinge möchte ich gerne anmerken. Was war nochmal die Anfangsfrage, der Ausgangspunkt? Der Ausgangspunkt war doch das ewige Leben. Darum ging es doch eigentlich, um das ewige Leben. Wie bekomme ich das? Gott und den Nächsten lieben. Gott lieben und den Nächsten lieben. Die Geschichte handelt eigentlich doch nur vom Erkennen meines Nächsten. Das ist nur eine Erklärung. Wem soll ich helfen? Wen soll ich lieben, um ewiges Leben zu bekommen? Den, mit dem du Mitleid hast. Der, der dich bewegt. Der, der dich wirklich dazu bringt, anderen zu helfen, der dich braucht. Und meine zweite Anmerkung ist, was ist dieses Mitleid? Was ist diese Barmherzigkeit? Was ist das eigentlich? Das beinhaltet, ich habe da mal nachgeguckt, das ursprüngliche Wort, was im Alten Testament gebraucht wird, im Neuen Testament, meint dieses Mitleiden. Also Mitleid, das klingt immer so, Also Mitleiden, ich empfinde das Leiden mit. Das bedeutet Mitleid. Aber es meint auch, dieses Wort kann auch gebraucht werden für Herz oder Bauch. Dasselbe Wort. Das meint nämlich etwas, das mit meinen Gefühlen zu tun hat. Etwas, was mich bewegt, was meine ganze Person eigentlich einnimmt. Als Jesus zum Beispiel einmal den Unglauben Jerusalems sieht, er geht vielleicht auf diesem Weg, den er beschreibt, lang und sieht die Stadt und da dreht sich sein Inneres um, steht er. Da ist dieses Wort gemeint. Da hat er Barmherzigkeit, da jammerte es ihn. Es war schlimm, er hatte Mitleid. Und warum? Weil er gesehen hat, dass die Menschen von Gott getrennt leben. Das hat ihn so das Ganze erleben lassen, so fühlen lassen. Wieder geht es um das ewige Leben. Diese Menschen trennen sich von Gott. Er leidet mit. Oder einmal was ganz anderes, jetzt Gründonnerstag. Da sagt Jesus, mich verlangt so sehr, noch einmal Gemeinschaft mit euch zu haben, zu seinen Freunden, als er dann zusammen dieses erste Abendmahl feiert. Da ist dasselbe Wort, es verlangt ihn so sehr, ein großes inneres Bedürfnis, noch einmal diese Gemeinschaft zu haben. Oder wenn in der Bibel steht, im Neuen Testament, und Jesus hatte Erbarmen mit ihnen. Wisst ihr, was das heißt? Nicht, oh, das tut mir leid. sondern wenn da steht, Jesus hat Erbarmen mit ihnen, dann tat Jesus immer etwas. Da hat er ihnen geholfen, geheilt, vergeben, aber er hat irgendetwas getan. Nicht immer nur so, oh, das hat er eigentlich gar nicht. In dieser Geschichte zielt Jesus auf die totale Bereitschaft, das ist jetzt nicht von mir, sondern aus einem theologischen Lexikon, zielt Jesus auf die totale Bereitschaft zur rettenden existenziellen Hinwendung unter Einsatz aller Mittel. Ich hätte es nicht besser sagen können. In der Geschichte zielt Jesus auf die totale Bereitschaft zur rettenden existenziellen Hinwendung unter Einsatz aller Mittel. Man kann es auch einfacher sagen. Das Gegenteil sind die Männer, die vorübergehen. Nicht sehen wollen, nicht helfen wollen, ist das Gegenteil von Barmherzigkeit. Mitleid und Barmherzigkeit ist nicht nur eine Eigenschaft, nicht nur so ein Gefühl, sondern was ganz Handfestes. Als wir hierher gezogen sind in den Norden, da ist uns etwas aufgefallen, ein Sprachgebrauch hier. Dann im Kindergarten, oh, Sünde. Ich, oh, wo Sünde? Ich bin Pastor. So. Ich kannte das gar nicht. Das ist nur hier. Also ich habe es jeweils nur hier. Ich weiß gar nicht, ob das an der Nordseeküste ist, nicht so. Nee, ist nur hier. Genau. Oh, Sünde. Und dann habe ich irgendwann mal gefragt, was meint ihr denn, wenn ihr das so braucht? Und dann wurde mir gesagt, naja, es geht so um, so eher im Sinne von, wie schlimm. Oh, schade. Blöd, ärgerlich. So in die Richtung wurde mir das erklärt. Das ist im Prinzip doch auch sowas wie Barmherzigkeit, oder? Oder auch nicht. Jedenfalls, wenn die Tat dazu fehlt. Nur zu sagen, oh, Sünde, hat nichts mit Barmherzigkeit zu tun, solange das nicht auch irgendwo sichtbar wird in einer Tat. Jesus erzählt nicht nur diese Beispielgeschichte, sondern auch noch einen anderen Vers. Da sagt Jesus Christus zur ultimativen Barmherzigkeit folgendes. Matthäus 9 steht das, Kapitel 9, Vers 13. Überlegt doch einmal, was es bedeutet, wenn Gott sagt, ich will, dass ihr barmherzig seid und nicht, dass ihr mir irgendwelche Opfer bringt. Ich bin nicht gekommen, um die Gerechten zur Umkehr zu rufen, sondern die Menschen, die voller Schuld sind. Die ultimative Barmherzigkeit ist Jesus selbst. Jesus ist Barmherzigkeit. Es geht um die Gemeinschaft mit Gott. Es geht um das ewige Leben. Ich wiederhole mich, das ist mir schon bewusst. Das ist Absicht. Jesus ist die Brücke zu Gott, ist der Weg zu Gott. Er will keine Gesetzlichkeit unter den Gläubigen etablieren, sondern Menschen, die auf dem Weg von Gott weg sind, zu einer Umkehr bewegen. Er möchte gerne, dass die Leute verstehen, was es heißt, diesen Weg zu Gott zu finden, ewiges Leben zu finden. Schuld, die uns von Gott trennt, kann Jesus tragen, kann sie wegnehmen. Und zwar für eine ganze Ewigkeit, für immer. Dietrich Bonhoeffer hat mal gesagt, die unendliche Barmherzigkeit des allmächtigen Gottes lässt sich zu uns herab in der Gestalt eines Kindes, seines Sohnes. Das bringt es auf den Punkt. Wir helfen unseren Mitmenschen mit Tat und Wort. Das lässt es schon anklingen. Barmherzigkeit ist teuer. Richtig teuer. Sie kostet Zeit und Geld. Die Barmherzigkeit Gottes mit uns hat ihn sein Sohn gekostet. Wenn wir darüber nachdenken, dann ist das Motivation und Geschenk zugleich. Es inspiriert mich, wenn ich mitbekomme, dass jemand für mich seinen Sohn gegeben hat, meinen Umgang mit den Mitmenschen, mit meinen Mitmenschen zu überdenken. Ich lebe davon, dass Gott für mich Barmherzigkeit hatte. Der zweite Wert, zeitgemäße Ausdrucksformen. Wir geben das Evangelium auf eine Art und Weise weiter, die Menschen unserer Zeit und Kultur anspricht und auf ihr Leben Bezug nimmt. Warum ist das auch Barmherzigkeit? Weil es hier wieder ums ewige Leben geht. Immer wenn es ums ewige Leben geht, ist es Barmherzigkeit. Und das ist definitiv Barmherzigkeit. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ob ihr diesen Streit schon mal miterlebt habt. Welche Bibelübersetzung ist die richtige? Meine. Das ist schon mal vorweg. Also nicht die ich geschrieben habe, so weit ist es noch nicht, aber die ich gebrauche. Auf jeden Fall. Grundsätzlich kann man sagen, dass es zwei Gruppen von Übersetzungen gibt. Auf der einen Seite Übersetzungen, wo Menschen hingehen und sagen, also ich weiß, wie Gott tickt und jetzt übersetze ich das schon folgendermaßen. Also ich lege das schon aus beim Übersetzen. Und dann gibt es die andere Gruppe, die sagen, naja, hier haben wir diesen Grundtext, so wie das mal geschrieben wurde oder möglichst nah dran. Und dann versuche ich das so zu übersetzen, wie das gemeint war damals. Und innerhalb dieser Gruppe, die ich eben gesagt habe, gibt es nochmal zwei Gruppen. Leute, die sagen, ich muss jetzt Wort für Wort möglichst gut übersetzen oder ich muss den Inhalt möglichst gut transportieren. Nah am Wort sein oder nah am Inhalt. Das führt dann zu folgenden Extremen. Ich wollte euch Beispiele mitbringen, die ich aber aufgrund von Kürzungen gestrichen habe. Dass man Bibelübersetzungen hat, die vielleicht ganz gut übersetzt sind, die aber kein Mensch versteht. Weil die nämlich in einem Deutsch geschrieben sind, das heute nicht gesprochen wird. Und auf der anderen Seite gibt es Bibelübersetzungen, die sind in Jugendslängen geschrieben. Da hat man vielleicht versucht, den Inhalt gut rüberzubringen, aber die Sprache ist doch ganz anders. Welche ist richtig? Ich glaube, die Frage ist falsch, welche ist richtig, sondern welche wird von wem verstanden, wäre die richtige Frage. Wer hat Recht, ist nicht so gut. Es soll ja schließlich nicht an die Übersetzung geglaubt werden. Es soll noch nicht mal an die Bibel geglaubt werden, sondern es soll an Christus geglaubt werden. Darum geht es. Und die gute Nachricht von einem Leben in der Gemeinschaft mit Gott ist der Inhalt. Die Verpackung, die soll nur dazu dienen, damit der Inhalt ankommt. Willow Creek ist eine Gemeinde, Bewegung aus Amerika, viele von euch kennen sie sicherlich. Und ich glaube, sie haben so Ende der 80er ziemlich viel Wind aufgewirbelt, weil sie angefangen haben, Dinge anders zu denken. Bis dahin war es eigentlich überall so verbreitet, es war fast in allen Gemeinden so, so und so sieht Gemeinde aus, so ist Kirche, das glauben wir, du kannst jetzt kommen oder auch nicht, ist mir eigentlich auch egal. Alt, manchmal unverständlich und nicht ansprechend. Manche werfen Willow Creek zu wirtschaftliche Interessen vor. Und das scheint ja auch so. Die machen plötzlich Kundenanalysen. Sowas konnte man gar nicht mit Gemeinden in Verbindung bringen bis dahin. Marketingstrategien. Machen die auch tatsächlich. Aber es geht ihnen darum, wie können wir den Inhalt unseres Glaubens an die Menschen von heute bringen. Deshalb schreiben sie, die haben 10 Werte, einen mehr als wir. Naja. Deshalb schreiben sie in einem Wert auch, wir sind überzeugt, dass die Gemeinde kulturell und gesellschaftlich relevant sein sollte, ohne dabei ihre Identität und Lehre zu verleugnen. Das schließt sensible Annäherung des Evangeliums an unsere Kultur durch unsere Gebäude, unsere Materialien und den Einsatz gestaltender Künste mit ein. Die haben es auf den Punkt gebracht. Also das, wie wir uns äußern, soll zeitgemäß sein. So ähnlich haben wir das ja auch geschrieben. Und warum ist das wichtig? Warum ist das wichtig, das zu tun? Weil es Gott das Herz zerreißt, wenn er sieht, dass Menschen von ihm getrennt leben. So wie Jesus das erlebt hat. Und weil er sich so sehr nach der Gemeinschaft sehnt. Weil er gerne Brücken bauen möchte zu den Menschen, die nichts mit ihm zu tun haben. Wollen. Manche Gemeinden formulieren das auch anders. Ich habe ein bisschen geguckt bei anderen Gemeinden. Die schreiben dann, wir wollen Gott Exzellenz bringen. Bei manchen deutschen Gemeinden steht dann auch im Neudeutsch, bring your best. Exzellenz. Ich habe schon manche Diskussionen über dieses Thema geführt. Und mein Zwischenfazit bis jetzt lautet, die Bewahrer, die nichts ändern möchten, keine Exzellenz, wenn keine da ist. Die scheitern eigentlich nur an ihrer Bequemlichkeit. Zeitgemäße Ausdrucksformen sind anstrengend. Exzellenz ist anstrengend, genauso wie Barmherzigkeit anstrengend ist. aber es geht hier um das ewige Leben. Und ich glaube ganz ehrlich, ans Kreuz gehen war auch richtig anstrengend. Bibelübersetzungen und Ausdrucksformen sind nur die Verpackung. Es geht um was Wichtigeres. Ist das neu? Ist dieser Gedanke von Willow Creek neu gewesen? Nein, überhaupt nicht. Martin Luther hat gesagt, auf eine etwas direktere Art und Weise als Willow Creek, ihr müsst den Leuten aufs Maul schauen. Ihr müsst sehen, wie reden die, was bewegt die, was denken die, wie können wir sie erreichen für unsere Botschaft. Es ist genau dasselbe, genau das Gleiche, bloß 500 Jahre früher. Oder Paulus, ihr müsst den Juden ein Jude werden, den Griechen ein Grieche. Ihr müsst eine Ebene finden, wo ihr das transportieren könnt, worum es eigentlich geht. Jesus ist auch dabei. Seine Beispiele kamen aus dem Alltag der Menschen. Er musste niemandem erklären, wie der Weg von Jerusalem nach Jericho aussah. Die kannten den alle. Sie wussten, wer Priester, wer ein Levit war und wer ein Samariter war. Keine Erklärung. Es war sofort klar, worum es geht. Das war zeitgemäße Ausdrucksform. Nichts anderes. Einfach so mit mir durchgegangen. Das ist ja auch wichtig. Ich muss jetzt was sagen, das ist nicht für euch, sondern für die Leute, die sich jetzt im Internet anhören. Eben hat ein Kind gesagt, das war aber laut, deshalb das, was ich gesagt habe. So. Also Jesus, Paulus, Luther und wir. Eine Reihe. Wir möchten, dass die Menschen, mit denen wir heute zu tun haben, die Botschaft verstehen und nicht schon an der Form scheitern. Und deswegen bedeutet Gemeinde 2015 ein ständiges Hinterfragen. Deswegen haben Thomas und ich neulich zusammengesessen und mal geguckt, wie ist eigentlich der Gottesdienst? Ist das noch zeitgemäß? Ist das noch das, was wir wollen oder nicht? Ich glaube, dass wir das müssen. Sind wir noch relevant für unsere Gesellschaft? Kirche muss sich eigentlich irgendwie immer wieder neu erfinden. Die Gesellschaft ändert sich und mit ihr die Menschen, die wir erreichen wollen mit unserer Botschaft. Ganz ehrlich, ich glaube, dass Luther heute nicht mehr seine Lieder singen würde. Ich glaube, Luther würde sich Texte überlegen für ein Lied aus den Top 10 der deutschen Charts. Das würde Luther machen, so hat er es jedenfalls damals gemacht. Ich glaube, Jesus würde nicht vom barmherzigen Samariter erzählen, sondern vom gütigen Palästinenser. Und ich glaube, dass Paulus sagen würde, werdet dem Flüchtling ein Flüchtling oder dem Banker ein Banker. Jedenfalls, wenn er hier leben würde. Es geht um das ewige Leben mit Gott. Das, wozu wir geschaffen sind, möglich durch Jesus Christus. Das Beste für Gott geben, das ist anstrengend, oder? Aber er ist anbetungswürdig, er verdient das Beste. Das findet zum Beispiel auch im Alten Testament schon in dieser Opferpraxis. Dann sollten sie 10% von dem, was sie verdient haben, Gott geben und nicht irgendetwas von den Tieren, nicht die, die sowieso nur 3 Beine haben oder so, sondern die Besten. Es sollte die beste Ernte sein, das beste Tier für Gott. Die guten Sachen für Gott. Heute ist das zum Glück anders. Ganz anders. Wir sind ja nicht im Alten Testament. Es gibt dann ja immer mit diesen 10%, naja, das war Altes Testament. Ja, ja, das stimmt. Wir müssen auch nicht das Beste, steht im Neuen Testament überhaupt nirgendwo. Im Neuen Testament steht was anderes, also für die, die das Alte da in diesem Punkt wegtun, im Neuen Testament hat Jesus gesagt, eins fehlt dir noch, verkaufe alles, was du hast und verteile das Geld an die Armen. So wirst du unverlierbaren Reichtum im Himmel haben, dann komm und folge mir nach. Also jetzt will ich nochmal überlegen, ob ich doch lieber das Alte Testament hast noch. Großzügigkeit, gute Überleitung, dritter Punkt, Großzügigkeit. Wir verschenken großzügig an andere Menschen, was Gott uns geschenkt hat, dafür investieren wir Zeit, Kraft und Geld. So steht das. Ich habe, als ich das so aufgeschrieben habe, nochmal gedacht, also wenn ich das sage, hört sich das eigentlich anders. Großzügigkeit, ne? Großzügig, dann steckt da auch großzügig und ich drin, habe ich gemerkt, aber es nur beim Aussprechen. Aber was heißt das, Großzügigkeit? Gerne, wir haben im Leitungskreis haben wir gesammelt, so brainstormmäßig, da kam Folgendes bei raus. Gerne etwas geben, mehr als man sollte oder muss, setzt Liebe und Größe voraus, man ist spendabel, man sieht den anderen. Kleinkariert ist das Gegenteil, kleinkarierte Menschen sehen nichts. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber man ist hier so schnell bei dem Thema Geld, dabei geht es gar nicht so darum. Wir haben ja auch extra geschrieben, Zeit, Kraft und Geld. Ich kann natürlich nur geben, was ich selbst geschenkt bekommen habe. Zeit, Kraft und Geld übrigens. Wir verschenken großzügig wegen der Barmherzigkeit. Wegen der Liebe Gottes zu diesen anderen Menschen. Was hat Gott uns geschenkt? Zeit, Kraft, Geld und Begabungen. Gott hat uns Aufmerksamkeit geschenkt. Liebe, Vergebung hat er uns geschenkt zum Verschenken und ewiges Leben. Es tut mir leid, es kommt immer wieder. Aber auch das hat Gott uns geschenkt. Gott schenkt uns Begabung und wir erleben vielleicht eine Bestätigung, eine Zufriedenheit erst dann, wenn wir sie einsetzen, wenn wir sie zum Gebrauch bringen. In der Gemeinde gibt es immer passende Aufgaben dazu. Das ist wie so ein geschlossenes System oder ein offenes System. Gott ist großzügig. Es gibt dieses Beispiel von der Speisung der 5000, da sind nur ganz wenig Essen und dann betet Gott dafür und ein Wunder geschieht und alle werden satt. Das wäre ja schon Wunder genug. Aber Gott ist großzügig und es bleiben noch 12 Körbe übrig. Warum? Ist doch gar nicht nötig. Ja, ist großzügig. Gnade ist vielleicht sogar die Urform der Großzügigkeit. Unverdient zu viel, aus Liebe wurde mir vergeben. Das ist schon außerordentlich großzügig von Gott. Und Gott segnet Großzügigkeit auch großzügig. Und trotzdem fehlt mir oft das Vertrauen. Trotzdem fehlt mir eigentlich oft dieses Jawohl. Eigentlich weiß ich das doch, weil ich Angst habe, etwas zu verlieren. Einfach machen, das ist auch schwierig. Das einfach machen. Großzügigkeit ist immer nur ein Resultat meiner Beziehung zu ihm, niemals eine Pflichtübung. Aber wer das erlebt und wirken lässt, wie Gott ihm Großzügigkeit schenkt, Gnade, Vergebung, Veränderung schenkt, der wird selbst auch großzügiger mit anderen werden. Zachäus, dieser kleine Mann, Schummler, Betrüger, der die Leute echt betrogen hat, ihnen Geld abgenommen hat als Zöllner, erlebt, wie Gott ihm begegnet und vergibt. Und das Resultat: Er gibt nicht nur seine Schulden zurück, sondern darüber hinaus. Er selbst wird großzügig, weil er die Großzügigkeit Gottes erkannt hat. Wir haben heute Palmsonntag. Gestern wurde ich darauf aufmerksam gemacht. Ich hatte es auch nicht so richtig auf dem Schirm. Ich war so in meinem Prädikat Wertvoll-Serie. Das ist schon toll, oder? Diese Story, wo Jesus dann reinkommt nach Jerusalem, alle schreien Hosianna, Halleluja, werfen die Blätter und die Kleider auf den Boden, damit Jesus, der Esel von Jesus, noch nicht mal den Boden berühren muss. Wie ein König feiern sie ihn. Und den Christen, die sonst darunter leiden, dass Jesus nicht die Aufmerksamkeit bekommt, die er sonst hat, denen geht das Herz auf. Das wisst ihr, was das ist, was der Wunderglaube oder dieser Fünf-Tage-Glaube ist das. 5 Tage hält es an. Und dann schreien sie Kreuzige. Dieselben. Halleluja, Kreuzige. 5 Tage. Jesus möchte gerne wieder einreiten. Einreiten als König. Und zwar in unser Leben. In mein Leben und in dein Leben. Und wenn man ganz leise wird, dann hört man das vielleicht sogar schon klopfen. Hier. Und dann liegt es an uns, ob wir sagen, jawohl, ich möchte das gerne erleben, dass Jesus mit seiner großen Gnade und seiner Barmherzigkeit in mein Leben einzieht. Und ich kann euch versprechen, dann stellt er so manches auf den Kopf. Das wird richtig anstrengend, aber besser kann es gar nicht sein. Amen.